Ich war sehr weit von mir eigentlich weg. Ich habe mich ganz, ganz klein gefühlt. Aber ich wusste eigentlich, in mir drin ist so viel mehr und ich will das irgendwie zeigen und ich will das tun. Und das kann ich nur, wenn ich von dem weggehe, was mir nicht gut tut. Besonders war das Höhenbergsteigen, wo man irgendwie mit dem Zelt auf 6.300 Metern war und halt gemerkt hat, ja, Höhenkrankheit ist überhaupt nicht cool. Überleg dir genau, was du tust, weil hier ist niemand, der dich vielleicht holen kann. Nachts um 2 oder um 3, da kamen so 5 Typen angefahren, haben auf das Auto eingeschlagen, wollten, dass ich rauskomme, haben irgendwie geschrien, waren wahrscheinlich auch betrunken. Als Frau allein ohne Hund hättest du jetzt eine verdammte Scheißangst. Und dann kommen die ganzen aber mein Job, aber ich bin zu alt, aber ich bin zu dick, aber ich habe niemanden, aber ich habe Angst. Ich hatte auch diese ganzen aber. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir dachte, ich hätte sonst auf ein irgendwann, auf ein irgendwer, hätte ich warten können und warten können und warten können. Und das will ich nicht, weil meine Zeit hier auf der Welt ist ja auch ziemlich begrenzt.
Moin und herzlich willkommen bei Freiraus, dem Podcast für mehr Freiheit und Abenteuer in unserem Leben. Mein Name ist Christo Förster und heute brechen wir gemeinsam auf mit Francie Vogel. Das ist der Name meiner Gesprächspartnerin in dieser Podcast-Folge. Francie ist wirklich wild unterwegs, weit oben in den Bergen, tief unten in den Schluchten, mit dem Fahrrad, zu Fuß, auf Skitouren, auf wilden Flüssen unterwegs und wann immer möglich mit ihrem Hund Max. Francie ist bei aller Vorsicht, die sie natürlich walten lässt auf ihren Touren, wohl das, was man eine Draufgängerin nennt. Das war sie aber nicht immer in ihrem Leben und das ist sie auch nicht in allen Bereichen ihres Lebens. Auch davon wird sie heute erzählen. Francie hat vor kurzem ein Buch über ihre wilden Abenteuer veröffentlicht und zwar in einem ganz kleinen österreichischen Verlag. Das ist ein Buch, das also nicht automatisch auf dem Radar vieler Leute erscheint. Ich bin über dieses Buch gestolpert, habe mich da eingelesen und gedacht, die Frau, die würde ich gerne sprechen. Deren Geschichte möchte ich gerne hören und deren Geschichte möchte ich mit euch hier im Freiraus-Podcast teilen. Deswegen habe ich sie kontaktiert, wir haben ein Vorgespräch geführt und uns dann für eine Podcast-Aufzeichnung verabredet. Das war für Francie ein relativ großer Schritt, weil sie mit dem Sprechen vor Menschen lange Probleme gehabt hat und das auch in der Form in einem Podcast noch nie getan hat. Deshalb bin ich ihr sehr dankbar für das Vertrauen, das sie mir und damit auch euch entgegenbringt, indem sie hier ihre Geschichte erzählt, von ihren Abenteuern berichtet und auch davon, wie das für sie begann, wie sie das geschafft hat, sich loszulösen, auch aus einer Enge, die sie während ihrer Kindheit erfahren hat, dort wo sie groß geworden ist und wo sie sich nie so richtig wohl und verstanden gefühlt hat. Wie sie sich freigestrampelt hat, selbst aus eigener Kraft losgezogen ist, aufgebrochen ist und ihr Leben in die Hand genommen hat. Francie ist heute mit Sicherheit nicht am Ende ihres Weges, aber sie ist schon verdammt weit gekommen, hat unglaublich viel erlebt und gesehen. Ich lege euch dieses Gespräch wirklich sehr ans Herz, weil es sehr ehrlich ist, weil es sehr persönlich ist und weil ich das Gefühl habe, dass viele von uns, von euch, sich zumindest in Teilen darin sehr gut wiederfinden können. Wir werden ganz zum Schluss auch nochmal darüber sprechen, wie das für Francie war, diese Interviewsituation. Und auch das ist sehr interessant und wertvoll. Infos zu Francies Buch, die packe ich euch natürlich in den Newsletter, der sowas wie die Verlängerung dieses Podcasts ist, der immer am Sonntag erscheint und den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com/frei raus. Da packe ich euch dann auch nochmal einige der Touren rein, die Francie gemacht hat, ob es der Karnische Höhenweg ist, der Dolomitenhöhenweg, der GR20 in Korsika oder Wanderwege auf Mallorca. All das werdet ihr dann nochmal im Newsletter finden. Wir gehen jetzt gleich rein in das Gespräch mit Francie, atmen vorher wie immer, aber noch einmal kurz durch. Wenn wir uns die aktuelle globale politische Entwicklung so anschauen, dann kann es, vor allem mit Blick auf den Umgang mit der Natur, schon mal passieren, dass uns die Hoffnung verlässt, dass wir uns ohnmächtig fühlen. Gerade in dieser Situation ist es aber umso wichtiger, uns stark zu machen und für das einzustehen, was wir für richtig und wichtig halten. Im Kleinen, in unserem Alltag. Offen bleiben für Neues, Respekt zeigen, zuhören, andere unterstützen. Und noch nachhaltiger leben. In Sachen Nachhaltigkeit ist ein erster entscheidender Schritt heute noch möglich, mit einem Wechsel zu einem Ökostromanbieter. Ich selbst bin Kunde bei Naturstrom, weil das für mich der transparenteste und vertrauenswürdigste Anbieter ist. Bei Naturstrom werden 100% des grünen Stroms aus Sonne, Wind und Wasser in Deutschland gewonnen. Und pro verbrauchter Kilowattstunde fließt ein fester Fördersatz direkt in den Bau neuer grüner Energieanlagen in Deutschland. Zu Naturstrom zu wechseln ist für dich total easy, weil Naturstrom alle Formalitäten übernimmt. Auch die Abmeldung beim bisherigen Anbieter. Bei Naturstrom gibt's übrigens nicht nur Strom, sondern auch Gas. Ich kann dir wirklich nur ans Herz legen, dir das Angebot von Naturstrom mal anzuschauen. Tun kannst du das unter naturstrom.de/frei raus. Da kannst du dir auch ein Startguthaben von 30 Euro sichern. naturstrom.de/frei raus. Franzi, herzlich willkommen bei Frei Raus. Schön, dass du da bist.
Super, freue mich auch ganz sehr.
Schön, dass wir sprechen. Ich habe gerade schon erzählt, bevor ich das Mikro angemacht habe, ich bin gestern noch in dein Buch eingestiegen, was du geschrieben hast, wo du mir jetzt eben erzählt hast, das war eigentlich mehr so ein Zufallsprodukt, dass das entstanden ist, weil doch einige Leute gesagt haben, Mensch, du musst das alles mal aufschreiben, was du da erlebt hast. Dann führst du auch Tagebuch, ein paar Auszüge sind drin dem Buch. Insofern lag das vielleicht auf der Hand, ein Buch zu schreiben. Ich finde es unglaublich spannend. Das heißt Aufbruch ins Freie. Warum hast du diesen Titel gewählt?
Das ist eine sehr interessante Frage. Ich hatte auch noch ein paar andere Ideen, aber irgendwie war das so das, wo ich mir dachte, genau das ist es, weil das tue ich eigentlich wirklich gefühlt jedes Mal, dass ich halt sage, okay, ich gehe jetzt raus aus der Tür, komplett ins Freie, komplett in die Welt und ich kann dann immer irgendwas Neues lernen.
Du beschreibst in dem Buch ja durchaus auch sehr persönlich und sehr privat, erzählst von deiner Kindheit, also deine Situation, in der du so groß geworden bist, die offenbar nicht die einfachste war, auch da schon mit dem Gefühl verbunden, ich will hier raus.
Auf jeden Fall. Es war nicht so einfach. Das Einzige, was ich halt tun konnte, war, ich gehe raus. Ich gehe raus aus der Tür und ich mache halt mein Ding. Ich habe halt auch gemerkt, dass da draußen in den Bergen, dass da was ganz Besonderes war. Das hat mir halt wesentlich mehr, ich sag mal, Freiheit gegeben, als jetzt all das andere, was ich halt kannte. Ja.
Du bist ja groß geworden oder hast damals gelebt in einem, weil du jetzt Berge gesagt hast, dass wir es einmal kurz verorten, geografisch auch.
Erzgebirgsberge. Ne?
Im Erzgebirge, genau. In einem kleinen Ort im Erzgebirge an der Grenze zu Tschechien schon.
Das stimmt. Also das war auf etwa, ich glaube, 850 Meter und gefühlt um mich herum gab es gar nichts außer Wald und Weide. Andere Menschen, ich glaube, ich habe in dem Buch geschrieben, das Durchschnittsalter betrug vielleicht so 60 Jahre. Also da gab es nicht so viel mit, man geht abends mal irgendwo hin und man war da wirklich ohne großen Kontakt.
Was du in der Natur da gefunden hast, beziehungsweise was da Besonderes war, kannst du das in Worte fassen?
Also es ist schwer in Worte zu fassen, weil das ist einfach dieses Gefühl gewesen, da draußen gibt es noch mehr. Ich habe gemerkt, da draußen bin ich frei, weg von diesen, ich muss das machen, ich muss so sein, wie mich irgendwie jetzt andere Menschen gern jetzt haben wollen. Da draußen war ich wirklich ich.
Du bist dann auch, als du die Möglichkeit hattest, also das Alter dann auch hattest, irgendwann relativ schnell da weg aus der Enge, aus der gefühlten und aufgebrochen in die Freiheit. Was war so deine erste große, dein erster großer Aufbruch?
Also mein wirklich ganz großer Aufbruch war, da bin ich mit dem Fahrrad 5000 Kilometer weit gefahren und ich dachte mir, was ist das Extremste, was du machen kannst, wo gefühlt alle anderen Menschen sagen, boah, das schaffst du nicht. Und dann dachte ich mir, dann fährst du nach Afrika mit dem Fahrrad. Und das war auch wirklich so, weil viele haben irgendwie gesagt, ja, es ist schon ganz schön weit, du kannst auch nach 2 Tagen oder nach 10 Tagen kannst du einfach wiederkommen, ist überhaupt nicht schlimm. Und ich dachte mir nur, jetzt erst recht. Das war zu einer Zeit, da hatte ich noch nicht so viel Ahnung von diesen ganzen Outdoor-Sachen. Also ich hatte da Billigausrüstung bis zum geht nicht mehr. Und dann merkt man halt, wenn man zum Beispiel so auf 3000 Meter, wird es dann doch ziemlich kalt, wenn man so einen Billigschlafsack hat. Und ich hatte auch ein Fahrrad, das war mir viel, viel zu groß. Also gefühlt habe ich vermutlich gesagt, alles komplett falsch gemacht, was man halt falsch machen kann.
Aber du bist losgefahren, ja.
Aber ich bin losgefahren.
Das war mit Sicherheit sehr richtig. Und das ist ja oft das Ding, dass viele sagen, oh, ich kann auch nicht los, weil ich habe noch nicht das richtige Fahrrad und die richtige Ausrüstung.
Das ist wirklich so. Also ich glaube, an Tag 1 habe ich mir damals irgendwie gesagt, okay, theoretisch sind das jetzt so 5.500 Kilometer. Das war so unvorstellbar viel. Und ich habe mir dann irgendwie gesagt, nein, du denkst jetzt so, ich fahre jetzt heute, fahre ich Fahrrad. Und dann fahre ich halt morgen auch wieder Fahrrad. Aber ich denke jetzt nicht dieses ewig weite, sondern ich denke Tag 1, okay, check. Und dann halt Tag 2. Und dann halt jeden Tag immer wieder.
Jetzt hast du eben gesagt, das war so weit weg, das war eigentlich mit das beste Argument, dafür loszufahren, dass die Leute auch sagen, schaffst du nicht. War das eine Triebfeder für dich, dieses ich will auch was beweisen den anderen?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich hatte ja schon so angedeutet, dass ich da jetzt nicht so das gute Familienumfeld hatte oder auch nicht so sozial da eingebunden war. Und alle haben irgendwie gedacht, okay, ja, die, was weiß ich, kleine graue Maus, die, ja, wird zwar irgendwas machen, aber puh, gut. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt kann ich all den Menschen irgendwie auch ein bisschen halt zeigen, was eigentlich in mir drin ist und weg von diesen ganzen, was einen dann vielleicht von anderen Menschen, wie jetzt halt eingebrannt wird, ja, du kannst nichts und du wirst das eh nicht hinbekommen und bleib doch einfach da und dann geh irgendwo arbeiten oder mach dies und mach das. Und da habe ich mir auch gedacht, das bin nicht ich. Deswegen, es ging zum einen, also vielleicht nicht ganz so sehr, um das den anderen Menschen zu zeigen, sondern vielmehr, dass ich mir halt selbst zeigen konnte, was eigentlich in mir drin ist und was ich eigentlich kann und was ich will. Und das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig, denn auch die Tour dahin, also wir waren da 3 Monate etwa auf Tour unterwegs, da habe ich irgendwie gemerkt, das ist es und das gibt dir irgendwie diesen Funken, wo ich halt sage, das möchte ich immer wieder und da jetzt immer mehr und immer wieder neu. Das hat so gefühlt mich so, ich sag mal, angezündet.
Ja, ich habe den Eindruck bekommen, dass du dir dieses Selbstbewusstsein, also dass du schon früh gemerkt hast, hey, ich muss das selber in die Hand nehmen, mir das auch erarbeiten, ein Selbstvertrauen, ne, ein Glauben an mich selbst. Du schilderst unter anderem auch, dass du angefangen hast zu boxen, also sehr intensiv auch zu boxen und irgendwann im Verein und sehr erfolgreich zu boxen.
Ja, das war eine super intensive Zeit. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe im Internet mal gegoogelt, was man da so jetzt machen kann, um halt mehr Selbstbewusstsein zu haben und da stand, geh doch boxen. Da dachte ich mir, okay, gut, in der Nähe habe ich jetzt nicht so wirklich was, weil da gab es ja gar nichts. Da dachte ich mir, okay, dann bestelle ich mir halt diese ganzen Sachen selber und habe dann gefühlt jeden Tag 3 Stunden darauf eingeprügelt. Dann hat sich doch was ergeben, dass ich was gefunden habe. Das war zwar ein Stück weiter weg und da bin ich dann da mal hingegangen. Ich glaube, ich war da 13 oder 14 Jahre alt und dann kam ich da rein und da waren gefühlt so 20 große Typen, so was weiß ich, Ex-Militärs, Türsteher, also so vom, wie die halt aussahen. Und ich kam da an und sagte mir, ja, Probetraining, hallo. Ich habe so ein bisschen gedacht, okay, das arme kleine Ding, das guckt jetzt hier mal mit zu und die wird niemals wiederkommen. Weil es war verdammt anstrengend, also richtig, richtig anstrengend. Aber ich kam wieder und ich kam immer, immer wieder. Es wurde da jetzt auch nicht so vielleicht halt Rücksicht genommen, dass ich halt nur 50 Kilo wog und nicht 120 oder, sondern ich habe wirklich all das, was die dementsprechend auch gemacht haben, habe ich komplett durchgezogen, bin über die ganze Zeit gegangen. Dann fing ich an Wettkämpfen mit dran teilzunehmen und ja, also ich habe da die meisten schon mit gewonnen, einfach aus dem Grund, weil ich bin über die ganze Zeit mit wirklich gefühlt 100% Power einfach durchgegangen. Und das kann sonst eigentlich niemand gefühlt. Also bei den meisten war es so, dass sie so ankommen, dann machen die da irgend so ein bisschen was und dann erstmal kurz ausruhen. Und ich bin die ganze Zeit volle Kanne reingegangen. Und diese Zeit, die war sehr intensiv. Ich habe mit den Wettkämpfen dann aufgehört, als ich 18 war, weil dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist jetzt gerade nicht mehr ganz so deins, weil ich habe auch gemerkt, wenn ich dann danach auf irgendeinen Wettkampf angesprochen wurde, wo es dann hieß, ja, und wie du das gemacht hast und diesen Kick oder diese super tolle sonst was Aktion, dachte ich mir, hä, ich weiß gar nichts mehr. Das ist alles komplett weg. Aber es hat mich mental und physisch unglaublich weitergebracht, das auf jeden Fall. Und was ich auch sagen muss, ich war dann auch danach ja viel mit dem Fahrrad auch so in Gegenden, wo man vielleicht als Frau eher weniger allein unterwegs sein sollte, so mit, ich glaube, ich war da Anfang 20. Und da hatte ich auch so unangenehme Situationen, da hat mir das auch sehr weitergeholfen, auf jeden Fall. Wenn dann so irgendwie aus dem Dunkeln oder von irgendwoher irgendwelche dubiosen Menschen quasi auf mich zukamen, die dann immer aufdringlicher wurden, da habe ich dann mal kurz einen rechten Haken quasi halt ausgepackt und dann bin ich weggefahren. Aber das waren wirklich unangenehme Situationen, weil es ist nicht so einfach als Frau da so unterwegs zu sein. Man kann sich das, glaube ich, nicht so vorstellen als Mann, aber es ist schon schwieriger auf jeden Fall.
Ja, ich finde es gut und richtig, dass wir da offen mal drüber sprechen, weil es heißt ja oft auch, und ich sage das oft auch, man kann durchaus auch als Frau draußen übernachten, und da wirst du mir auch zustimmen, weil das tust du ja auch. Ja, es kommt halt sehr drauf an, auch wo man unterwegs ist, in welchem Raum. Ja, also wenn wir uns in Deutschland bewegen und im Alpenraum bewegen, im deutschsprachigen Raum bewegen, ist die Gefahr relativ gering, glaube ich, dass was passiert. Eine Garantie gibt es natürlich nie, aber es gibt durchaus Gegenden, da muss man ein bisschen besser aufpassen.
Das stimmt schon. Ich würde es jetzt vielleicht auch nicht so generell sagen, weil es gibt immer eigentlich überall irgendwelche komischen Vollidioten gefühlt.
Mal mehr, mal weniger wahrscheinlich.
Mal mehr, mal weniger, das auf jeden Fall. Aber da, wo ich war, so jetzt halt Balkan, wird man als Frau nicht so wertgeschätzt. Also ich habe zumindest so dieses Gefühl, als ich da war 2014 eigentlich, die darauffolgenden 3 Jahre immer mal wieder. Da komme ich dann quasi so an und dann wird man so versucht, so mit bisschen Hand und Fuß Englischkommunikation, und dann bekommt man so einen Antrag, dass man doch denjenigen vielleicht heiraten könnte oder den anderen aus dem Dorf, und dann kommt man da nicht so wirklich weg, weil es kommen halt alle irgendwie auf einen zu. Und das ist sehr unangenehm, wenn man dann so von 10 großen Männern irgendwie umzingelt wird, die dann irgendwie sagen, ja, und kommen zu mir und you can marry me. Und ich denke mir nur, Leute, lasst mich bitte einfach weiterfahren. Ja, da gab es schon einige unangenehme Sachen, aber das wird dir wahrscheinlich hier so in unseren Gegenden weniger passieren. Aber
du hast natürlich recht, man kann das nicht so generalisieren, ja, und sagen, pass auf, da sind die Menschen so und so, da ist es blöd, weil es gibt überall Menschen, die dann mehr oder weniger Respekt zeigen.
Auf jeden Fall.
Ja, da sollte man natürlich ja eine Idee davon haben, vielleicht auch, wie man sich verhält, ne? Hast du einen Rat?
Also damals hat mir das ziemlich geholfen. Ich hatte da ein Bild dabei von einem früheren Freund, der dann halt leider zu früh von uns gegangen ist, und der sah, ich sag mal, körperlich ziemlich beeindruckend aus, und da habe ich gesagt, er kommt dann gleich um die Ecke, ich bin nur so vorgefahren und er wird gleich da sein, und sofort sind die alle weg. Also das kann ich gefühlt eigentlich jeden sehr nur ans Herz legen.
Jetzt war diese Radtour, sage ich so salopp, nach Afrika, also 5000 Kilometer, der erste.
Fünfeinhalb,
der erste große Aufbruch, der wie so eine Initialzündung war, dass du gemerkt hast, ey, so, das ist es. Ich muss vielleicht gar nicht im Boxring mir die Seele aus dem Leib prügeln, sondern da gibt's auch noch mehr, noch andere Dinge, die mein Selbstvertrauen stärken und die mich meinen Horizont auch erweitern lassen. Und das kommt ja sicherlich auch dazu. Was hat das für dich bewirkt? Einmal gedanklich, aber wie hat sich das dann auch in dem, was du getan hast, wieder gespiegelt? Also wie ging es dann weiter nach dieser Reise für dich?
Also erstmal die Tour hat mir irgendwie gezeigt, ich bin halt weg von dem, was ich so als eng und grau wahrnehme. Genau, dann habe ich mit dem Studium angefangen. Das heißt, da waren dann erstmal so ein paar Wochen so relativ entspannt und dann, ich glaube, in den ersten Semesterferien bin ich nach Mallorca mit einem 85 Liter Wanderrucksack geflogen. Wie gesagt, ich hatte null Ahnung, überhaupt nicht. Ich bin ja nicht so groß, also der ging mir bis zu meinen Knien. Und da bin ich den GR221, war das, glaube ich, gelaufen. Das war auch sehr, sehr schön, auch sehr, sehr anstrengend. Und da war nur der Punkt, dass ich da leider die Tour gezwungenermaßen abbrechen. Was heißt durfte? Eher war es so, mich hat ein Ziegelstein getroffen. Also da war ein unglaublicher Wintersturm gewesen und da hat es ein Ziegelstein auf mein Zelt draufgeschmissen und unter dem Zelt war ich mit meinem Kopf und das war ein bisschen ungünstig. Aber das war so dann die direkte Tour danach und dann im Anschluss war ich, glaube ich, die darauffolgenden 3-4 Jahre nur mit dem Fahrrad unterwegs gefühlt und daraufhin kam dann so diese Bergzeit mit ganz vielen Bergtouren, alpinen Sachen und das war auch eigentlich ganz, ganz wichtig, ja.
Da will ich gleich nochmal drauf kommen. Hast studiert, du hast was ganz Interessantes studiert, was nicht so gewöhnlich ist, ne? In Freiberg. Freiberg, ich sag mal jetzt grob in der Nähe von Dresden, kenne ich tatsächlich, habe ich schon einen Vortrag gehalten. Schon zweimal war ich in der Ecke, in Freiberg selbst. Ganz, ganz schöner Ort. Und da kann man, genau, Berg studieren sozusagen. Was bedeutet das genau? Also wie sah dein Studium aus?
Also Bergbau und Geotechnik. Ich habe mich dann jetzt quasi auf so Felssicherung intensiviert und arbeite da jetzt für ein Baugrundinstitut. Und das Gute daran ist, dass ich in der Firma so mein Ding machen kann. Und das gibt mir halt auch jetzt aktuell sehr viel Zeit für die Dinge, die ich vielleicht etwas mehr mag als Felsplanung zu tun. Deswegen, ich kann mir meine Zeit gefühlt so einteilen, dass ich sage, wenn das Wetter nicht so gut ist, dann mache ich mehr für die Arbeit. Und wenn das Wetter doch besser ist, dann gehe ich Skifahren oder gehe in die Berge oder mache das, was ich gern tue.
Aber auch da zeigt sich wieder, finde ich, dass du ja das selbst in die Hand genommen hast und gesagt hast, hey, ich will gerne in die Berge mehr, ich möchte meine Touren machen. Wie kriege ich das irgendwie vereint mit meinem Job auch? Wie kann ich da vielleicht mal nachfragen? Das gab es bislang noch nicht so in dem Unternehmen, dass jemand von ein bisschen weiter weg arbeitet. Wie kriege ich das hin? Ja, und das ist ja auch ein schönes Beispiel dafür, wieder das selbst in die Hand zu nehmen und sagen, ich versuche irgendwie die Dinge möglich zu machen.
Also das hat sich ja eher, ich sag mal, es war jetzt nicht geplant, dass ich in die Berge gehe. Das hat sich leider so entwickelt, eher aus einer unfreiwilligen Zwangssituation. Also mein Freund hat sich in Dresden von mir ziemlich ungesund getrennt und mir ging es da überhaupt nicht gut. Und ich wusste, ich muss hier weg. Also wieder dieses weg von dem Grau, weg von eng, weg von allem, was mir irgendwie nicht so wirklich gut tut und wo ich merke, das kann es jetzt nicht sein. Und dann habe ich sehr spontan irgendwie, kam mir die Idee, ja, dann zieh doch in die Berge. Das ist das, was du eigentlich schon dein ganzes Leben wirklich halt tun wolltest. Und dann habe ich so mit meiner Firma gesprochen. Ja, ich überlege so vielleicht in 2 bis 3 Monaten wegzuziehen, wie es denn so jetzt aussehen würde. Was wäre denn überhaupt möglich? Und da dachte ich, dass die mir sagen, na ja, vielleicht so Süddeutschland. Und dann haben sie gesagt, ja, deutschsprachiges EU-Ausland, das wäre schon alles denkbar. Und dann dachte ich mir, oh, wow, okay, gut. Dann habe ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht und dann dachte ich mir, gut, Innsbruck ist schön zentral. Man kommt sehr schnell wirklich, also ich brauche bis an den Brenner, brauche ich 30 Minuten. Es ist unglaublich toll. Und aus denen ich plane, in 2 bis 3 Monaten zu gehen, sind dann so 2 bis 3 Tage Hals über Kopf geworden. Ich habe halt gemerkt, ich habe in den Bergen wieder zu mir selbst finden können und zu dem, was ich eigentlich bin, weil auch so diese Beziehungsgeschichte. Ich war sehr weit von mir eigentlich weg. Ich habe mich ganz, ganz klein gefühlt. Aber ich wusste eigentlich, in mir drin ist so viel mehr und ich will das irgendwie zeigen und ich will das tun. Und das kann ich nur, wenn ich von dem weggehe, was mir nicht gut tut. Und es war sehr, sehr anstrengend. Also das klingt jetzt wahrscheinlich so unglaublich toll. Oh ja, ich ziehe allein in die Berge. Das ist es aber nicht, weil ich befand mich da ja mal in einem Zustand, da ging es mir überhaupt nicht gut. Und das ist sehr anstrengend, wenn man irgendwo hingeht, wo man niemanden kennt und du bist eigentlich komplett fertig. Also so die Zeit jetzt, die hat mich auch sehr geprägt, aber dadurch, wahrscheinlich hat die Zeit mich mehr geprägt als jede, was weiß ich, Fahrradtour, Bergtour, oder, weil ich habe da eigentlich jeden Tag gemerkt, auch wenn es anstrengend ist, ich kann das, ich kann halt weitermachen, ich kann mit all dem umgehen, mit all diesem Kackmist, was auf mich gefühlt halt zukommt, und irgendwie werde ich das hinbekommen und irgendwie geht's halt weiter. Und an den Tagen, wo ich mir dachte, boah, ich weiß nicht mehr, wie es jetzt funktionieren soll, habe ich mir immer so Touren da jetzt so angeschaut und habe mir gedacht, boah, ja, das wäre schön. Bekomme ich das hin allein und mit Hund? Niemals. Und dann habe ich mir aber doch immer so die Touren immer wieder angeguckt und dann dachte ich mir, ach, scheiß drauf, ich werde es einfach machen. Und wirklich in allen Punkten hat es funktioniert. Und da habe ich wirklich jedes Mal daraus halt gelernt, wenn man was will und das auch wirklich will, auch wenn es anstrengend ist, dann wird man es höchstwahrscheinlich da halt jetzt auch machen können. Und das war, also ich hatte erzählt, dass ich quasi sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs war und dann kam ein Hund noch mit dazu. Der kam in einer Zeit dazu, wo ich glaube knapp am Ende war, bevor ich das Studium komplett abgeschlossen hatte. Und da hieß es ja auch, okay, jetzt musst du irgendwie umplanen, weil natürlich alle Menschen sagen, ja, mit Hund musst du dich einschränken und du kannst jetzt nicht mehr Höhenberg steigen, du kannst jetzt nicht mehr diese ganzen super krassen Bergsachen machen. Da dachte ich mir, okay, ja, ich werde mich jetzt versuchen einzuschränken, und dann habe ich den Hund einfach mit in die Berge auf eine Tour genommen, wo wahrscheinlich die meisten Menschen sagen, das ist mit Hund unmöglich. Also es war so zweiter Grad Alpinklettern und er hat es einfach gemacht. Und da habe ich auch irgendwie gemerkt, der Hund und ich, wir sind ein Team. Und um jetzt nochmal den Sprung zurückzufinden, als ich da jetzt vor anderthalb Jahren in die Berge bin, dachte ich mir auch irgendwie, will ich jetzt gar nicht mehr so viel zu Fuß unterwegs sein. Ich brauche irgendwas anders. Ich brauche irgendein neues Ziel, irgendwas, wo ich mir denke, das ist gefühlt unmöglich, aber ich will es versuchen. Und da dachte ich mir, okay, Bikepacking mit Hund. Wie kann das funktionieren? Weil da ja auch ganz viele sagen, ja, mit Hund und Bikepacking und Fahrrad, das funktioniert nicht, das kannst du sein lassen, du musst dir irgendwas anders suchen, bleib doch mal zu Hause und mach's dir irgendwie gemütlich. Nee, will ich nicht. Und da habe ich mir auch am Anfang eine Tour rausgesucht, wo ich gefühlt dachte, die sieht unglaublich toll aus, richtig, richtig toll. Aber mir war irgendwie klar, mit Hund ist das schon, das wird nicht gehen. Und dann bin ich noch auf eine andere Tour quasi umgeswitcht, wo ich mir dachte, okay, da kaufst du dir so einen Hunde-Fahrradanhänger, da kann ich ihn halt doch mitnehmen und dann jetzt halt dementsprechend ziehen. Das war an dem Vortag, bevor ich auf diese Tour eigentlich halt starten wollte. Und dann hatte ich so in den Wetterbericht geschaut und da war da nur Regen drin. Dann habe ich so für die andere Tour, wo ich eigentlich dachte, diese Tour ist unmöglich, war das Wetter besser gemeldet. Und dann habe ich gefühlt innerhalb von 5 Stunden alles umgeplant und anderes Fahrrad genommen und habe mir gedacht, okay, wir versuchen das jetzt einfach. Und es war wirklich schon grenzwertig anstrengend, aber es hat funktioniert. Und ich habe mir eigentlich immer gedacht, wenn es nicht funktioniert, kannst du ja umdrehen. Aber ich bin so ein Mensch, ich drehe jetzt nicht unbedingt um, wenn es unangenehm ist oder wenn es anstrengend ist, sondern ich drehe nur um, wenn es wirklich jetzt unbedingt halt nicht anders geht oder ist es für den Hund doch zu anstrengend. Aber es hat alles funktioniert und das Anstrengendste war dann gefühlt nur, wir hatten dann am Ende nur noch sehr wenig Essen, weil da gab es nichts mehr, wo man irgendwas hätte holen können. Und dann dachte ich mir, okay, dann musst du dein Essen halt so einteilen und den Hund dann auch noch mit einplanen. Und es hat alles funktioniert. Und dann kamen wir da am Meer an und dachte ich mir, wow, wir haben es echt geschafft. Und da hatte ich auch so dieses Gefühl, Grenzen sind nur in mir drin oder was mir jetzt dementsprechend andere sagen. Und dass ich da einfach halt Tür aufmachen kann, ich gehe raus und werde dann schon merken, was geht und was nicht geht.
Anstrengend bedeutet ja für dich nicht nur, die Beine tun ein bisschen weh, sondern wirklich Hunger, Regen, Kälte, Durst, also richtig, ja, richtig harte Entbehrungen dann auch, die sich aber offenbar lohnen.
Das auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht mehr ganz so extrem, wie ich früher war, weil es eben, wie gesagt, jemanden gibt, auf dem ich da noch ein bisschen mit darauf achten muss. Aber es ist schon so, dass es, also wenn man so mit sehr wenig Sachen irgendwie am Berg ist, wo man halt wirklich sich ganz genau jetzt Gedanken machen muss, was brauche ich wirklich, was brauche ich nicht. Das gibt mir so, so viel, weil ich mir dann da jetzt irgendwie auch denke, wir haben viel zu viele Dinge und wir brauchen das eigentlich alles gar nicht. Und wenn ich jetzt manchmal so mehrere Wochen irgendwie in den Bergen bin, dann ist es ganz oft so, dass ich dann halt wiederkomme in meine Wohnung und dann denke ich mir, wow, ein Kühlschrank und ein Herd und ich kann warm duschen, das ist mega. Das ist ja für sonst die ganzen Menschen ist das absolut normal. Und ich denke mir, so schön, es ist so schön.
Nochmal auf diese Situation, aus der heraus du jetzt gesagt hast, mit deinem Arbeitgeber gesprochen hast, pass auf, ich gehe nach Innsbruck, ich gehe in die Berge. Sagtest du eben, ja, das hat sich im Prinzip so ergeben, diese Situation, das war gar nicht so geplant. Das sagen wir oft, dass sich die Dinge so ergeben, aber am Ende sind wir ja dafür verantwortlich, dass wir in bestimmten Situationen eine gewisse Haltung an den Tag legen und aus der Haltung heraus dann auch Entscheidungen treffen, die letztlich wieder die Weichen stellen für uns. Das ist ja bei dir auch durchaus eine Parallele zu deiner Situation, ich sag mal jetzt aus deiner Kindheit heraus, dich davon zu lösen und zu sagen, ich treffe eine Entscheidung, wie ich da rauskomme. Ja, ich gehe zum Boxtraining, ja, ich mache mich stark, ich nimm mein Fahrrad und fahr nach Afrika. Immer wieder Entscheidungen und nicht einfach Dinge, die sich so ergeben. Glaubst du, also was braucht es für diese Fähigkeit? Kannst du das erklären oder ist das eher so eine Intuition, so ein inneres Gefühl, wo du für dich sagst, ich muss das einfach in solchen Situationen dann tun, weil ich einfach daran glaube, dass ich mich daraus selbst befreien kann? Die Alternative wäre ja, und das tun ja auch viele Menschen, das sieht man immer wieder, sich so da rein zu begeben und zu sagen, das ist jetzt halt die Situation, in der ich mich befinde und da muss ich jetzt irgendwie das Beste draus machen und dann bleibe ich halt hier.
Menschen sind natürlich anders. Und ich kenne es auch selber, dass ich werde auch ganz oft angeschrieben mit, hey, das, was du machst, ist unglaublich toll und ich würde das auch so gerne machen, aber. Und dann kommen die ganzen aber mein Job, aber ich bin zu alt, aber ich bin zu dick, aber ich habe niemanden, aber ich habe Angst. Ich hatte auch diese ganzen aber. Aber ich habe es trotzdem gemacht, weil ich mir dachte, ich hätte sonst auf ein irgendwann, auf ein irgendwer, hätte ich warten können und warten können und warten können. Und das will ich nicht, weil meine Zeit hier auf der Welt ist ja auch ziemlich begrenzt. Und aus einem, ich mach's irgendwann mit irgendwem, wenn alles so passt, wird meistens, ich mach's nie. Das ist bei mir ganz, ganz oft, wenn ich irgendwie so einen Plan habe, so, hey, das wäre ganz cool, dann versuche ich das zeitnah auch wirklich zu tun, ohne jetzt darauf zu warten, dass vielleicht hat ja noch irgendjemand Zeit oder halt Lust. Ich glaube, bei mir war das so, ich habe das auch gemacht einige Zeit lang, dass ich halt darauf gewartet habe, dass sich die Dinge irgendwie ändern, dass irgendwas das so ändert, dass es für mich okay ist. Und das ist halt nicht eingetreten. Und deswegen dachte ich mir, okay, jetzt kommt jemand, der dich irgendwie rettet, der die Welt jetzt so macht, dass es doch vielleicht toll ist, dann muss ich es selber machen. Ich glaube, Veränderung kann eigentlich aus vielen Gründen passieren. Und bei mir war das zum Beispiel, mir ging es nicht gut. Und ich habe daraus halt gemerkt, ich muss was ändern, weil es tut sonst niemand anders. Und ich gehe dann damit komplett ein. Also bei mir ist quasi diese Positivität entstanden aus einer Zeit, die war ganz, ganz dunkel. Und da hätte ich ja jetzt auch gefühlt jeden Tag mir die Bettdecke über den Kopf ziehen können und hätte warten können, ich komme erst wieder raus, wenn das Wetter dann vielleicht doch besser ist. Aber das ist nicht eingetreten. Und dann habe ich mir die Bettdecke quasi jeden Tag aufs Neue weggezogen und habe gesagt, so, ich stehe jetzt auf und ich mache jetzt das und ich suche mir immer irgendwas Neues, was mir jetzt dementsprechend gut tut, wo ich sage, das füllt mich aus und das bringt mich auch weiter. Nur viele Menschen, auch Menschen, die ich persönlich halt kenne, die bleiben einfach so in diesem grauen Waberdunst, weil die sagen, na, das ist halt so und es geht vielen so und da kann man halt nichts dran ändern. Naja, man kann nichts dran ändern, aber du kannst das ändern, wenn du es wirklich willst.
Wie alt bist du jetzt?
Oh, ich bin jetzt vor kurzem 30 geworden, aber ich fühle mich nicht so alt.
Die 3, das ist das erste Mal, dass du das jetzt wahrscheinlich sagen musst, dass 3 vorne steht. Na, ich frage nur, um auch so ein bisschen einordnen zu können, natürlich auch für die Hörerinnen und Hörer, in welcher Phase des Lebens du dich ungefähr jetzt befindest und wann du vielleicht, und das wäre so meine nächste Frage jetzt, auch dir die ganzen Fähigkeiten angeeignet hast. Du machst wirklich schwere Bergtouren, hochalpin, ja, abgefahrene Sachen. Und da ist ja ein Aber, was viele immer haben. Ja, ich habe diese Skills gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe vielleicht auch diesen Traum, diese Vorstellung, da oben in den Bergen mich zu bewegen. Im besten Fall traumwandlerisch sicher. Aber das kann ich gar nicht. Also ich habe diese Fähigkeiten gar nicht. Wie hast du die bekommen? Wie hast du dir die angeeignet? Und wann ist es zu spät, sich die noch anzueignen? Ich vermute gar nicht.
Ich wollte es gerade sagen, also zu spät ist es eigentlich nie. Natürlich gibt es Menschen, denen fällt es vielleicht nicht ganz so einfach wie jetzt mir. Also ich bin ja von Anfang an, war ich immer draußen unterwegs. Und so die bergsteigerischen Fähigkeiten. Ich war mit 5 Jahren auf der Zugspitze über diesen... Wie hieß der Klettersteig? Höllental-Klettersteig?
Ja.
Und da bin ich dann oben angekommen und da war jemand, der war da komplett hin und weg, der so, wie, du bist mit 5 Jahren diesen anspruchsvollen Weg gegangen. Da hat er irgendwie zu mir sowas gesagt, der ist von irgendeiner Zeitung und schreibt da jetzt drüber und ich wäre die jüngste Bergsteigerin ganz Deutschlands, weil ich diesen anspruchsvollen Weg irgendwie doch hochgekommen bin. So hat sich das dann quasi immer weiter gezogen. Aber ich hatte jetzt so gesehen niemanden, der mir das wirklich beigebracht hat. Also ich habe es so gefühlt selbst herausgefunden, war auch früher, ich sag mal zu 80%, viel ohne jetzt jemanden in den Bergen unterwegs gewesen, was man vielleicht auch nicht jedem empfehlen kann. Aber das kommt alles mit der Zeit. Also ganz wichtig ist, dass man mit Touren anfängt, die nicht so schwer sind, dass man erstmal jetzt halt schaut, ist mir das wirklich was? Also ich weiß zum Beispiel, ich habe als Jugendliche, glaube ich, Höhenangst bekommen. Und ich dachte mir, das passt mir gar nicht in meinen Kram, weil ich will das ja machen. Und dann bin ich immer so Felswände hoch und habe mich wirklich versucht, mir diese Angst anzuschauen, wann kommt die Angst und was kann ich dagegen tun? Und dann habe ich mich immer wieder, bin ich da dementsprechend irgendwo hoch, bis ich halt gelernt habe, wie kann ich damit umgehen? Und ich habe das jetzt noch, wenn ich manchmal in den Bergen bin, wo es so ein bisschen am Grat entlang geht. Also jetzt bei der Tour vor 2 Wochen dachte ich mir auch, hui, ist ganz schön ausgesetzt. Aber ich weiß, ich kann damit umgehen. Deswegen, wenn sich die Menschen fragen, wie kann ich sowas lernen, einfach durch Üben, immer wieder üben. Und manche Menschen, die haben da vielleicht mehr Angst, andere weniger. Aber ich finde immer, es ist ganz wichtig, dass man es tut, dass man jetzt erstmal sagt, okay, ich will das wagen und dann kann ich schauen, ist es was oder ist es doch nichts für mich.
Denn wenn ich in die Berge gehe und vielleicht eine einfachere Tour mache, einfach mal anfange, dann vielleicht die nächst schwerere, es steigt ja auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich in einem Umfeld bewege, vielleicht jemanden treffe, mit dem ins Gespräch komme oder mit der und die Person dann sagt, pass auf, ich habe vielleicht schon ein bisschen mehr Erfahrung, ich nehme dich mal mit. Und so ergibt dann vermeintlich eins das andere, aber es ergibt sich ja nicht nur, sondern ich habe diesen Schritt getan, ich habe angefangen, ich bin da mal rein in die Berge.
Eben, es ist wirklich ganz oft so, dass die Menschen dann irgendwie sagen, ja, ich will das machen. Und dann denke ich mir, ja, aber ihr sitzt zu Hause und ihr kommt nicht raus. Und das wird dann nur, wenn ihr halt rausgeht. Und dann, wie du jetzt auch schon sagtest, dann wird man irgendjemanden vielleicht finden, der halt sagt, hey, komm, schau mal, du kannst es so oder so machen oder geh doch mal vielleicht den Weg. Aber das wird halt nicht passieren, wenn man da bleibt.
Wenn du mal zurückdenkst, es waren ja viele, viele Touren, die du gemacht hast. Die können wir jetzt gar nicht alle im Detail beschreiben oder auseinanderklavüstern. Viele davon hast du in dem Buch aufgeschrieben, was ich natürlich den Hörerinnen und Hörern wärmstens ans Herz lege, dein Buch Aufbruch ins Freie.
Danke.
Aber wenn du mal darauf zurückblickst, auf die letzten Jahre, kannst du eine denkwürdige, eine herausfordernde Erfahrung beschreiben, die dir da sofort in den Kopf kommt und vielleicht erzählen, was du daraus gelernt hast?
Das ist wirklich ganz, ganz schwer zu sagen, weil ich ja auch viele unterschiedliche Touren mache. Also ich kann jetzt sagen, besonders war das Höhenbergsteigen, wo man irgendwie mit dem Zelt auf 6300 Metern war und halt gemerkt hat, ja, Höhenkrankheit ist überhaupt nicht cool. Und man da wirklich komplett alleine auf sehr hohen Bergen unterwegs war, wo man halt wusste, überleg dir genau, was du tust, weil hier ist niemand, der dich vielleicht holen kann. Das war natürlich sehr, sehr, ja, weiterentwickelnd und prägend. Fahrradmäßig als Tour war, glaube ich, die Tien Shan-Überquerung. Das waren 1000 Kilometer mit dem Fahrrad bis auf knapp 4000 Meter unterwegs gewesen, auch in Zentralasien. Das war auch sehr besonders, weil das war auch wieder so eine ganz große Zahl, diese 1000 Kilometer und ich glaube, ich weiß gar nicht, 23.000 Höhenmeter, wo man wusste, man ist 3 Wochen nur mit dem Fahrrad in der Bergpampa unterwegs und gefühlt gibt es dort nichts. Das war sehr beeindruckend, weil diese Weite und Wildheit, das ist was ganz anderes, als was wir hier so wirklich kennen, weil ich habe immer ganz gern gesagt, ein Berg dort ist so groß wie bei uns eine ganze Berggruppe. Und von Wandertouren her oder Höhenwegstouren hat mir, glaube ich, auf Korsika der GR20 sehr gut gefallen. Aber ich glaube erst im Nachhinein, weil währenddessen war es sehr, sehr anstrengend. Und ich habe den Weg auch wahrscheinlich etwas unterschätzt, weil ich bin nach quasi gefühlt, wo ich jetzt die ganzen letzten 1,5 Jahre nur mit dem Fahrrad unterwegs war, so das erste Mal wieder gesagt, okay, ich mache jetzt was zu Fuß. Und das war so gesehen nicht so wirklich ein Wanderweg, sondern eher so ein alpin Mehrtages-Kraxeltour, wo man 5 Tage lang mit Zelt autark unterwegs war. Das war sehr, sehr beeindruckend, weil ich auch sagen muss, mit Hund war es nicht so ganz ohne. Und da bin ich eigentlich ganz, ganz dankbar, dass wir das so wirklich gut hinbekommen haben. Und das Besondere war eben, ich habe diese Tour Anfang Oktober getan und da war kein Mensch. Und ich weiß noch von einer Freundin, die war da, ich glaube, im Juni unterwegs und hat mir gesagt, das ist so überlaufen, das ist der Wahnsinn. Und ich denke mir, okay, ich habe vielleicht 3 Menschen gesehen.
Ja, ich war jetzt im Juli, August auch auf Teilen der Strecke unterwegs. Da ist eine Menge los gewesen, auf jeden Fall. Also der Oktober dann ein Tipp, wobei es da natürlich auch dann A, einsamer wird und B, auch hin und wieder doch ein bisschen herausfordernder, auch was die Bedingungen noch angeht. Wobei im Sommer ist es sehr heiß, das ist es im Oktober dann möglicherweise nicht mehr. Aber es geht ja auch richtig hoch, das darf man nicht vergessen. Auch auf Korsika geht's doch mal dann über 2000 Meter. Und da kann dann durchaus auch schon mal Schnee liegen.
Das hatten wir jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt und es war auch recht gutes Wetter, aber es ging sehr starker Wind und uns hat es dort gefühlt fast weggeweht. Aber das muss man quasi ohne Menschen, da nehme ich das gerne in Kauf.
Kennst du Angst, wenn du so in ganz menschenleeren Gegenden unterwegs bist, also zum Beispiel auch in Zentralasien? Und welche Rolle spielt da dann Max möglicherweise auch als Begleiter?
Also Angst in menschenleeren Gegenden kenne ich nicht. Ich sag mal, das Einzige, was mir unterwegs so vielleicht etwas Unwohlsein bereiten könnte, sind, wenn das Wetter nicht mitspielt. Also wenn man gerade sehr hoch in den Bergen ist und hat das Zelt aufgebaut und dann kommt da irgend so eine große Unwetterfront, das ist dann nicht mehr ganz so witzig. Also davor, ich will jetzt nicht sagen Angst, aber da denke ich mir schon, okay, überleg dir, was du tust. Und mit Hund unterwegs zu sein, muss ich auch sagen, ich mache mir jetzt da überhaupt keine Gedanken, dass ich irgendwie von Menschen bedroht werden könnte, wie es früher war auf den ganzen anderen Touren. Einfach weil Max weiß, wenn ich mich unwohl fühle und jemand kommt näher als 15 Meter, dann wird er mich verteidigen, weil er merkt, ich will nicht, dass derjenige noch näher kommt. Wenn ich mit dem Zelt irgendwo bin, weiß ich, wenn er ganz entspannt ist, dann kann ich das auch sein. Und ich weiß noch, ich glaube, da war ich auch auf Korsika unterwegs und habe in meinem Dienstwagen die Nacht verbracht. Und das war nachts um 2 oder um 3. Da kamen so 5 Typen angefahren, haben auf das Auto eingeschlagen, wollten, dass ich rauskomme, haben irgendwie geschrien, waren wahrscheinlich auch betrunken, was weiß ich. Als Frau allein ohne Hund hättest du jetzt eine verdammte Scheißangst. Dort gab es auch nicht so wirklich Handyempfang, also ich hätte auch niemanden anrufen können. Und ich habe halt gewusst, bei mir ist jetzt halt Max neben mir und der hat sofort angefangen zu bellen und zu knurren und zack waren die weg. Also das war schon wieder fast witzig dann. Und ich wusste halt, die kommen bestimmt nicht mehr wieder, weil Max wiegt 35 Kilo und er kann sehr aggressiv klingen.
Möglicherweise dann auch sein.
Auch sein, ja.
Mir ist aufgefallen, auf den Fotos, die das Buch auch beinhaltet, das ist oft so tolles Licht. Gerade diese Morgenstimmung, ja, oder die Abendstimmung, das kann man ja kaum beschreiben. Es kommt aber sehr gut rüber auf den Fotos, auch wenn du ja keine professionelle Fotografin bist. Gibt es so Momente oder auch Tageszeiten, die du besonders magst in den Bergen? Ist es dieses Licht auch, was dich fasziniert? Oder was sorgt dafür, dass in den Bergen du auch so eine Verbindung aufbauen kannst, die du vielleicht im echten Leben, sage ich mal, im Alltag oft so nicht gefunden hast?
Wenn am Morgen wirklich in den Bergen, es ist noch alles still und man ist da vielleicht gerade direkt aufgewacht und man guckt und sieht, wie die Sonne hinter den Bergen aufgeht und im Tal sind noch die Wolken und es ist absolut still, es ist noch kalt und der Wind rauscht noch dazu. Das ist so unbeschreiblich. Also ich denke dann auch gar nicht so viel. Und das ist was Besonderes, weil ich sonst recht viel denke. Was wahrscheinlich den meisten Menschen so geht, die denken, was können sie heute noch machen, was können sie morgen machen und all diese Themen und Sachen und Sorgen. Und da bin ich in mir ganz still und komplett, komplett friedlich. Und das ist das, was ich in den Bergen immer wieder wirklich finden kann. Also es ist nicht so, dass ich es aktiv suche, es ist einfach da und ich weiß eben, dass es da ist und deswegen gehe ich immer wieder raus.
Ist es auch dieses Nichts zu müssen, also keinen Erwartungen entsprechen zu müssen, sondern einfach sein zu dürfen?
Genau, genau. Da gibt es, glaube ich, auch diesen einen Spruch, ich weiß nicht mehr, wie er ganz genau geht, aber dass man in den Bergen und draußen einfach so sein darf, wie man wirklich ist und nicht irgendwie wie einen andere Menschen gern haben wollen.
Was erhoffst du dir, dass die Leserinnen und Leser, die dein Buch lesen, mitnehmen aus deiner Geschichte?
Ich würde mir wünschen, dass sie vielleicht aufhören, immer zu sagen, aber ich kann nicht, sondern dass sie sagen, okay, ich überlege mir das, will ich das wirklich? Und dann gehen sie einfach raus und machen das. Und dann werden sie höchstwahrscheinlich merken, dass sie es können und es bringt immer wieder irgendwas Neues. Also ich kenne es selber, auch wenn ich sehr viel auf Tour unterwegs bin, jedes Mal, bevor es da jetzt halt wirklich losgeht, denke ich mir, oh Gott, du kannst einfach zu Hause bleiben und du weißt, es wird anstrengend und vielleicht klappt es nicht und es wird kalt und mit dem Essen und oh Gott. Aber ich mache es halt jedes Mal und ich denke mir wirklich, wirklich immer, es hat sich so gelohnt, immer, immer wieder. Also macht's einfach, geht einfach raus und genießt es.
Das ist ein schönes Schlusswort, dann nicht nur für deine Leserinnen und Leser, die es hoffentlich viele geben wird, sondern auch für die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, rauszugehen und zu machen, loszulegen. Es kommt ein neues Jahr, es kommt ein neues Glück Wir müssen auch nicht aufs neue Jahr warten, ja? Noch nicht mal auf einen neuen Tag. Wir können eigentlich schon heute anfangen.
Hier und jetzt, genau.
Ich danke dir, Francie, ganz herzlich für deine offenen Worte, deine Erfahrung. Ich hoffe, das war okay für dich jetzt und du hast dich wohlgefühlt in dieser Aufnahmesituation, weil du auch in deinem Buch geschrieben hast, dass dieses vor Menschen reden, überhaupt reden, die Frage, ist es überhaupt relevant, was ich zu sagen habe, will mir überhaupt jemand zuhören? All das sind ja so Themen und Fragen, die dich durchaus auch beschäftigt haben in deiner Kindheit und dazu geführt haben, dass du dich sehr unwohl gefühlt hast in Situationen, ich sage mal, wie dieser.
Ich hätte mir vor 2 Jahren oder auch vor 10 Jahren, wenn du mich da vielleicht schon gefragt hättest, hey, willst du mit mir reden? Und das wird irgendwie komplett aufgenommen und das hören sich dann auch sehr viele Menschen an. Ich hätte dir sofort abgesagt, weil ich mir dachte, ich kann das nicht, ich bekomme das nicht hin, ich habe davor Angst. Und das ist was ganz Besonderes. Also, oder es ist quasi das Besondere, dass ich in den Bergen und auf Tour bin ich so gefühlt die ganz starke, ganz große Frau, die da ihr Ding halt durchzieht ohne irgendjemanden anderen. Aber so diese Situation, ich hatte das als Kind und als Jugendliche ganz, ganz stark. Ich konnte nicht so gut vor anderen Menschen oder auch mit anderen Menschen konnte ich irgendwie nicht so gut reden. Also ich hatte unglaublich Angst, da jetzt, ich hatte dann auch zum Beispiel ganz große Probleme, irgendwelche Vorträge zu machen. Ich konnte dann die ganze Woche davor konnte ich nicht einschlafen. Ich hatte Panik, ich hatte unglaubliche Angst. Also es war für mich jetzt nicht ganz einfach, weil ich halt auch so gemerkt habe, als es jetzt wirklich so drauf ankam, hey, das wird jetzt aufgenommen, dachte ich mir, okay, Panik, Puls, Atmung, was mache ich hier? Aber das ist auch das, was ich jetzt, glaube ich, von meinen Touren und auch jetzt von den 2 Jahren, die für mich sehr, sehr anstrengend waren, das habe ich wirklich halt mitgenommen. Man kann vieles wirklich halt schaffen, wenn man das will. Und auch wenn es sich ganz, ganz schlimm, ganz, ganz unangenehm vielleicht anfühlt, das geht vorbei. Das ist auch das was ich auch bei all diesen Bergtouren oder halt Fahrradtouren immer wieder merke. Ich versuche das jetzt einfach mal. Und auch vor 2 Monaten oder so, oder als wir uns da kurz unterhalten hatten, wie, wann, wo wir das machen, war ich erst noch so ein bisschen zögerlich mit, ich muss auf Dienstreise und ich habe keine Zeit. Und dann dachte ich mir, scheiße, jetzt mach das einfach. Und jetzt habe ich es gemacht und es fühlt sich gut an, weil ich mir denke, ich habe es geschafft. Irgendwie habe ich es geschafft und daraus kann ich mich jetzt auch quasi irgendwas mitnehmen und wieder halt weiterentwickeln und es geht immer weiter.
Ja, insofern nochmal ganz besonders herzlichen Dank dafür.
Dass ich mich getraut habe.
Ja, das ist ja tatsächlich aber auch eine spannende Frage. Also grandiose Erfahrung in der Natur, in den Bergen. Aber man könnte auch sagen, es ist vielleicht immer ein bisschen auch eine Flucht aus dem Alltag, weil da oben keiner etwas erwartet. Aber es geht ja dann eben zurück in den Alltag, wo es dann wieder anders ist. Ja, wo man vielleicht dann wieder auch anders funktionieren muss. Also was nimmt man wirklich mit? Du hast es gerade schon ansatzweise beschrieben. Gibt es so ganz konkrete Sachen? Ich sag mal jetzt in so einer Situation, wenn du merkst so, jetzt bleibt mir da gerade ein bisschen die Stimme weg oder da stockt die Stimme. Ist es wirklich ein, es geht vorbei? Also ich lass das ganz bewusst den Moment kurz vorbeiziehen oder hast du noch irgendwelche anderen Gedanken dann in solchen Momenten, Dinge, die du dir sagst oder Techniken für solche Situationen?
Es ist wirklich der Unterschied, also vor 2 oder vor 3 Jahren, wenn ich da wahrscheinlich gemerkt hätte, okay, jetzt wirst du gerade super unsicher, weißt nicht, was du sagen sollst, oh Gott, es ist da jetzt wirklich absolut peinlich und oh Gott, es werden nicht alle Menschen nur übelst auslachen. Ich habe mich selber sowas von fertig gemacht. Ich habe gesagt, hey, schau, das kannst du auch nicht. Und dir wird wirklich niemand zuhören. Und wer bist du eigentlich? Und du bist so dumm, selbst das bekommst du nicht hin. Wenn ich das heute vergleiche, selbst wenn ich das jetzt merke, also wie auch jetzt, wenn wir gerade miteinander reden, wo ich mir denke, okay, gut, das hättest du anders sagen können. Und da hättest du vielleicht da ein bisschen besser das vielleicht sagen können, denke ich mir, hey, ist doch egal. Darauf kommt es doch nicht an. Und viele Menschen haben ja so jemanden in sich, der sie so immer gefühlt runterdrückt oder halt auch Menschen um sich herum, die irgendwie sagen, du kannst es nicht, du bist nicht gut genug. Und das habe ich jetzt in den ganzen letzten, wahrscheinlich insgesamt 2 Jahren, ist das so krass weniger da oder wahrscheinlich gar nicht mehr, weil ich habe quasi diesem in mir drin, der sagt, hey, du bist nicht gut genug, habe ich immer wieder gesagt, doch, schau mal, hier, guck, doch, ich bin's. Und das ist ganz, ganz viel wert. Aber der Weg dahin war scheiße anstrengend.
Nochmal ganz konkrete Situation. Wie machst du das, wenn du jetzt in einem Gespräch merkst, ich verholper mich hier gerade? Weil das kenne ich zum Beispiel auch aus Vorträgen. Da musste ich auch lernen und habe ich gelernt über Jahre, dass es nicht schlimm ist, auch mal in dem Gespräch oder wenn ich irgendwo vorne stehe, sogar auf einer Bühne und da gucken die Leute, da habe ich auch Momente, wo ich gerade kurz den Faden verliere. Aber dann einfach so eine Pause zuzulassen und den Moment einmal vorbeiziehen zu lassen, dass das okay ist, weil das denken wir auch oft, das darf nicht sein.
Ja,
genau. Es darf keine Pause entstehen. Und das hilft aber total.
Das hast du jetzt gerade wirklich sehr gut gesagt, denn ich glaube, es geht sehr vielen Menschen so und es gibt wahrscheinlich nur wenige, die sowas hier jetzt machen würden. Für denjenigen, mit dem wir jetzt reden, ist das gar nicht so super irgendwie jetzt unangenehm, wenn der andere da jetzt vielleicht nochmal anfängt oder doch noch irgendwas anders sagt. Nur es fühlt sich für dich oder halt mich, fühlt sich so unangenehm an, weil man denkt, oh Gott, Stresssituation, jetzt gucken mich alle an, jetzt muss ich irgendwie gut sein, irgendwas halt funktionieren. Und es ist oftmals gar nicht so. Es ist wirklich nur in uns drin und quasi das, was wir so als Stresssituation wahrnehmen, ist gar nicht wirklich da, sondern nur das, was wir uns halt wirklich einbilden, was wir denken, was andere denken könnten über uns. Sorry, jetzt war ich nur kurz.
Ja, alles gut. Ich danke dir auch für diesen Zusatz noch. Ja, und wünsche dir alles Gute.
Dankeschön, ebenso.
Ganz herzlichen Dank, Francie, auch nochmal hier aus dem Off. Ich finde es wirklich bemerkenswert, wie du dich dieser Situation gestellt hast und deine Geschichte mit uns geteilt hast. In dem Buch Aufbruch ins Freie von Francie Vogel im Tirolia Verlag erschienen. Infos, den Link dazu bekommt ihr natürlich im Newsletter, der diesen Podcast begleitet, den ihr abonnieren könnt unter christoförster.com/frei-raus. In diesem Buch erzählt Francie nicht nur noch detaillierter ihre Geschichte, auch aus ihrer Kindheit und von ihrem Weg, sondern da sind einfach auch unglaublich inspirierende Abenteuerberichte dabei. Ich habe beim Lesen ganz oft gedacht, oh Mensch, der Weg, den musst du dir nochmal angucken. Ah, schau mal da. Da könnte es auch interessant sein. Und deshalb packe ich euch auch in den Newsletter einige dieser Touren rein, die Francie gemacht hat, Links dazu. Aber ich empfehle euch wirklich auch mal in dieses Buch reinzuschauen, euch das zu besorgen und damit nicht nur Francie zu unterstützen, sondern wirklich euch auch Inspiration zu holen, ganz viele Anregungen für Touren, Abenteuer, die ihr vielleicht unternehmen könnt. Macht was aus diesem Gespräch, empfehlt die Folge auch gerne weiter, wenn ihr das Gefühl habt, da gibt es Menschen in eurem Umfeld, die hören sollten. Und dann hört ihr gerne nächste Woche wieder rein, nächsten Donnerstag, denn da gibt es natürlich eine neue Folge frei raus. Übrigens, so viel sei schon verraten mit einem ähnlich hartgesottenen Abenteuer. Bis dahin, habt aber erstmal eine gute Zeit. Love.